Wir alle kennen die Geschichte der unglücklichen Meerjungfrau Ariel, die aus Liebe einen Pakt mit der bösen Meereshexe Ursula schließt. Diese schenkt ihr Beine, will als Pfand jedoch Ariels Stimme. Außerdem hat Ariel 3 Tage Zeit, vom Prinzen geküsst zu werden. Disney hat seinen Zeichentrickklassiker nun real verfilmt und setzt auf Diversität. Doch wie zeitgemäß ist die Liebesgeschichte mit dem Grundsatz, Liebe kennt keine Grenzen, wirklich? Filmphilosophische Betrachtungen der Liebe. Folge 10, The Little Mermaid. Rob Marshall hat Disneys 1989 erschienenen Zeichentrickfilm The Little Mermaid, auf Deutsch Ariel die kleine Meerjungfrau, nun real verfilmt. Seit kurzem kann man ihn in den deutschen Kinos sehen. Die Verfilmung will zeitgemäß sein und setzt auf Diversität, zumindest bei der Wahl der SchauspielerInnen. So wird Ariel von Halle Bailey, einer Person of Color, und ihr Vater Triton von Javier Bardem gespielt. Aber wie verhält es sich mit der Idee der Liebe, die der Disney-Klassiker an seine ZuschauerInnen weitergibt? Entspricht diese noch unserem Zeitgeist? Dazu schauen wir uns erst einmal an, worum es bei The Little Mermaid eigentlich geht.
What would I pay to stay here beside you? What would I do to see you smiling at me? Where would we walk? Where would we run if we could stay all day? Just you and me, and I could be part of your world.
Die schöne Meerjungfrau Ariel, gespielt von Halle Bailey, ist die jüngste Tochter von König Triton, dem Herrscher über das sogenannte Meeresvolk. Obwohl der Vater sie vor den fischfressenden Menschen warnt, schwimmt Ariel regelmäßig an die Meeresoberfläche und ist fasziniert von der Welt der Menschen. Insgeheim sehnt sie sich danach, selbst ein Mensch zu sein und sammelt ihre Gegenstände, wenngleich sie deren Bedeutung noch nicht kennt. So sehen wir zum Beispiel, wie Ariel sich mit einer Gabel die Haare kämmt. Als sie einmal an der Wasseroberfläche ist und beobachtet, wie ein Schiff in Seenot gerät, kommt sie dem attraktiven Prinzen Erik zu Hilfe. Nicht nur Ariel verliebt sich, auch Erik sucht nach der wunderschönen Stimme, die ihn gerettet hat. Doch Ariel ist eine Meerjungfrau und Erik ein Mensch. Für eine gemeinsame Zukunft mit dem geliebten Erik begibt sich die mutige Ariel deshalb zur bösen Meereshexe Ursula, gespielt von Melissa McCarthy. Triton hatte diese einst aus seinem Reich verbannt. Aus Rache schließt Ursula mit Ariel einen unmoralischen Pakt. Sie schenkt ihr Beine, will als Pfand jedoch Ariels Stimme, an der Erik sie wieder erkennen könnte. Ariel hat 3 Tage Zeit, vom Prinzen geküsst zu werden. Gelingt ihr das nicht, verwandelt Ursula sie nicht nur wieder in eine Meerjungfrau, sie eignet sich dann auch Ariels Seele an. Was erzählt uns Disney hier eigentlich über Ariel und ihre romantischen Vorstellungen? Was bewegt die Meerjungfrau dazu, die eigene Existenz aufs Spiel zu setzen? Nun, im Film begegnet uns eine heranwachsende Ariel, die voller Abenteuerdrang steckt und das soziale Umfeld ihres Vaters zunehmend einengend findet. Da Triton das ganze Meer beherrscht, erscheint ihr dieses insgesamt eng und erstickend. Weil der Vater sie darüber hinaus als Lieblingstochter erwählt hat, will sie sich durch die Abkehr vom paternalistischen Umfeld diesem gegenüber als souveränes Subjekt behaupten. Um sich der väterlichen Autorität zu entziehen, sucht Ariel regelmäßig die Meeresoberfläche auf und sammelt Souvenirs aus der Menschenwelt an einem versteckten Ort. Die Lieder, die Ariel singt, geben ihr wie alle Volkslieder Geduld und Hoffnung. Ariel sammelt Zeichen menschlicher Existenz, gibt ihnen Bedeutung, schaut hoch auf die Meeresoberfläche und hofft, irgendwann ein Mensch zu sein. Die Unterwasserwelt erscheint gegenüber dem Land wie die düstere Unterwelt gegenüber dem strahlenden Himmel.
Betcha on land, they understand, but they don't reprimand their daughters. Bright young women, sick of swimming, ready to stand.
Die Handlung ins Rollen bringt schließlich die Begegnung mit dem Menschenprinzen Erik, also die Liebe. Das Mädchen lernt, dass es, um glücklich zu sein, geliebt werden muss und dass es, um geliebt zu werden, auf die Liebe warten muss, schreibt die französische Philosophin Simone de Beauvoir in ihrem Hauptwerk Das andere Geschlecht. Jetzt, da Ariel ihrem wundervollen Prinzen begegnet ist, ist ihre Entscheidung endgültig und bedingungslos. Ariel nähert sich nicht mehr nur der Menschenwelt, sondern sie will jetzt selbst ein Mensch werden und solidarisiert sich zu diesem Zweck mit der Meereshexe Ursula, die der Vater ja einst aus seinem Reich verbannt hat. Was an sich sehr bemerkenswert ist, dass also die Gegnerin des Vaters von einer alten Frau, einer Hexe, verkörpert wird, die meist ja in allen Märchen eine furchterregende Macht ausübt. Ob das im 21. Jahrhundert noch zeitgemäß ist? Wohl eher nicht. Doch zurück zu Ariel. Ihre Souveränität gegenüber der Autorität des Vaters erhält durch den Pakt mit der Hexe eine ganz andere Qualität. Sie ist nicht nur weiblich, sondern gewissermaßen auch absolut. Doch die Abkehr von der väterlichen Autorität hat eine Schattenseite. Sie führt nicht in die Freiheit, sondern in die Abhängigkeit von einem anderen einflussreichen Mann, und zwar von Prinz Erik. Das Herz eines Mannes zu entzücken, ist für die Frau das wichtigste Ziel. Es ist der Lohn, den alle Heldinnen erstreben, so unerschrocken, so abenteuerlustig sie auch sein mögen, schreibt Beauvoir. Um das Herz, das heißt die Aufmerksamkeit von Erik, zu gewinnen, tauscht Ariel jetzt nicht nur ihre Flossen gegen Beine ein, nein, sie ist auch bereit, ihre Stimme zu verlieren. Eine moralisch fragwürdige Botschaft in Sachen Liebe. Während Ariels Stimme nämlich ihre Autonomie als solche versinnbildlicht, symbolisieren ihre Flossen ihre Existenz überhaupt. Würde man aristotelisch danach fragen, was das Wesen einer Meerjungfrau sei, so wären es doch vermutlich das Schwimmen und die Flossen, die das Meeresvolk von den Menschen unterscheidet und sie als solche bestimmt. Wenn Ariel daher ihre Flossen negiert, negiert sie dann dadurch nicht auch die eigene Existenz? Die Heldin Ariel gibt sich selbst auf, lässt sich verstümmeln für den geliebten Erik. Das ist das Liebeskonzept, das uns Disney hier transportieren will. Doch ist die Selbstverstümmelung für den Geliebten nicht die niederste, ja masochistischste Form der Selbstaufopferung in der Liebe? Beauvoir schreibt, die jugendlichen Schönheiten, denen eine glorreiche Zukunft verheißen ist, erscheinen zuerst in der Rolle des Opfers. Liebe und Leid verquicken sich auf verwirrende Weise und in der tiefsten Erniedrigung feiert die Frau ihre köstlichsten Triumphe. Ganz gleich, ob es um Gott oder um einen Mann geht, das Mädchen merkt, dass es durch die Bereitschaft zu unbedingter Demut allmächtig werden kann. Es überlässt sich einem Masochismus, der ihm die höchsten Siege verspricht. Die heilige Blondine, weiß und blutig zwischen den Löwenklauen, Schneewittchen wie eine Tote im gläsernen Sarg, das schlafende Dornröschen, die unmächtige Atala. Eine ganze Schar zärtlicher Heldinnen, die geschunden, leidend, wund kniend und erniedrigt ihre kleine Schwester den faszinierenden Reiz der gemarterten, verlassenen, ergebenen Schönheit lehren. Auch wenn die Märtyrerin Ariel den geliebten Erik in den 3 Tagen nicht zum Küssen verführen kann, gelingt es ihr gegen Ende, ein Mensch zu bleiben und Erik zu heiraten. Übrigens gibt es dieses Happy Ending nur bei Disney. In der Märchenvorlage des dänischen Dichters Hans Christian Andersen scheitert die Erlösung der Meerjungfrau. Sie kann trotz ihres Opfers die Liebe des Prinzen nicht gewinnen und wird schließlich zum Meerschaum. Ein weitaus realistischeres Bild vom Scheitern einer geplanten Verführung. Doch auch für Disneys Ariel hat es sich nicht gelohnt, sich für den Geliebten aufzuopfern. Es bleibt fraglich, wie souverän Ariel neben Erik herrschen darf. Eher scheint es am Ende doch so, dass das Patriarchat in der Unterwasserwelt nur dem an Land gewichen ist. Ariel, die kleine Meerjungfrau, ist letztlich eine Geschichte der Beschämung. Der Beschämung für das eigene Sein als Meerjungfrau und zugleich als Frau. Beauvoir hat einst gesagt, dass Frau zu sein Selbstaufgabe und Selbstverstümmelung bedeuten kann, je nachdem, wie die Frau liebt. So übernehme die masochistisch liebende Frau die Freundschaften, Gegnerschaften, ja sogar die Ansichten ihres Geliebten. Beauvoir schreibt: Das Zentrum der Welt befindet sich nicht mehr dort, wo sie steht, sondern dort, wo der Geliebte sich aufhält. Alle Wege gehen von seinem Haus aus und führen zu seinem Haus hin. Sie bedient sich seiner Worte, ahmt seine Gesten nach, nimmt seine Manien und Ticks an. Sie lässt ihre eigene Welt in die Kontingenz versinken. Es ist sein Reich, in dem sie lebt. Das höchste Glück der Liebenden bestehe schließlich darin, vom geliebten Mann als ein Teil seiner selbst anerkannt zu werden. Das gilt auch für Ariel, die sich sogar Beine aneignet, um ein Teil von Eriks Welt zu werden. Ihre Welt bleibt Erik hingegen weitestgehend verborgen. Weder ihren Vater, noch die Schwestern oder die Krabbe lernt der Geliebte näher kennen, was niemanden weiter stört. Disney versucht, die Welten zwar in einer kurzen, eher cringigen Szene am Schluss zusammenzubringen, als die Wasserkreaturen sich an Land begeben, doch Ariels Schwestern und Co. zeigen sich erstarrt an der Meeresküste, so erstarrt wie Ariels Welt gegenüber der von Erik insgesamt. Das Interesse für Ariels Welt bleibt aus. Andersherum funktioniert die Vergötterung daher nicht. Statt einer vergötternden Liebe plädiert Beauvoir hingegen für eine authentische Liebe. Diese müsste die Zufälligkeit des anderen und seine Grenzen hinnehmen. Entgegen der romantischen Maxime, Liebe kennt keine Grenzen, müsste es vielmehr Liebe kennt Grenzen heißen. Ariel könnte dann Meerjungfrau bleiben, während Erik die Bedingungen und Grenzen ihrer Existenz als Meerjungfrau akzeptieren würde. Außerdem würde Eriks Liebe dann keine Rettung aus der paternalistischen Unterwasserwelt, sondern nicht mehr als eine zwischenmenschliche Beziehung sein wollen. Denn auch er ist nur ein Mann. Wenn euch meine Arbeit gefällt, könnt ihr mich gerne per PayPal oder Ko-fi unterstützen. Über PayPal könnt ihr mich ganz einfach mit einem einmaligen oder regelmäßigen Betrag unterstützen, je nachdem, wie viel euch mein Content wert ist. Ko-fi bietet sich an, wenn ihr mich mal auf einen virtuellen Kaffee einladen oder aber mich regelmäßig durch einen Mitgliedsbeitrag unterstützen möchtet. Für meine MitgliederInnen besteht bei Ko-fi der Raum, sich auszutauschen, an Abstimmungen teilzunehmen und exklusive Episoden anzuhören. Ein großes Dankeschön an alle meine UnterstützerInnen. Ihr ermöglicht diesen Podcast. Weitere Informationen findet ihr auf meinem Blog sybilvane.de.